noch zwei Punkte. Vers 22 ist jetzt der vierte Punkt. Wir hatten ja das erste war, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Das zweite war, werdet heilig. Das dritte war, wandelt in Furcht. Das vierte jetzt, Vers 22, als solche, die ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen gegenüber der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebt einander aus reinem Herzen mit spannkräftiger Liebe oder mit nachhaltiger Liebe, als solche, die ihr wiedergeboren worden seid, nicht aus verderblichen Samen, sondern aus unverderblichem, durch das lebende und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes. Also das vierte, und wir haben ja ganz grundlegende Dinge, die ein Neugeborener braucht. Das vierte, den vierten Aufruf, den ein Neugeborener braucht, ist, wandelt in Liebe. Es geht um Liebe. Vorher ging es um Heiligkeit, das war das zweite. Dann um Furcht, jetzt geht es um Liebe. Heiligkeit und Liebe sind übrigens die zwei Pole des Charakters Gottes, wie Südpol und Nordpol. Heiligkeit ist das eine, ist die eine Seite Gottes und Liebe ist die andere Seite Gottes. Zur Heiligkeit gehört seine Wahrheit, seine Treue, seine Zuverlässigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit. Zur Liebe gehört seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Sanftmut, seine Geduld. Und beide Pole sind etwas, wonach wir uns ausrichten sollen. So wie Gott heilig ist, sollen wir heilig werden. Und so wie Gott Liebe ist, sollen wir jetzt liebevoll werden. Und das ist hier das nächste Thema. Also der zweite Pol des Charakters Gottes wird hier angesprochen. Liebet einander. Aber bevor er, als Voraussetzung zum Lieben, sehr interessant, was er hier sagt, Vers 22. Als solche, die ihr eure Seelen gereinigt habt. Man könnte auch übersetzen, nachdem ihr eure Seelen gereinigt habt. Also bevor man wirklich ungeheuchelt den Bruder oder die Schwester lieben kann, muss man gereinigt sein in der Seele. Ungeheuchelt heißt offen, ehrlich. Es gibt nichts zu verbergen, nichts zu spielen. Aber bevor man das tun kann, muss man gereinigt sein in der Seele. Und er sagt, wie? Durch den Geist. Wie geschieht diese Reinigung? Nachdem ihr eure Seelen gereinigt habt, durch den Geist. Der Heilige Geist reinigt unsere Seelen. Das geschieht bei der Wiedergeburt. Da gibt es eine Reinigung durch den Heiligen Geist. Und zwar im Gehorchen gegenüber der Wahrheit. Das war die Bekehrung. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass wenn man sich bekehrt, ist das ein Gehorsamsschritt. Und man gehorcht der Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist die große Reinigung. Nachdem wir die große Reinigung hinter uns haben, gibt es auch noch die kleine Reinigung, die brauchen wir jeden Tag, so wie sich die Juden, die jeden Tag die Füße waschen mussten, so müssen wir uns jeden Tag reinigen und ihm unsere Sünden bekennen, wenn wir irgendwo gesündigt haben. Und es ist wichtig, dass wir nicht über Sünde hinweggehen. Also vorher war unsere Liebe vielleicht eine geheuchelte Liebe, die war nicht ganz echt, aber jetzt, nachdem wir jetzt also gereinigt wurden von Gott, jetzt darf unsere Liebe ganz, ganz echt sein. Zu ungeheuchelter Bruderliebe heißt es hier. Zu ungeheuchelter Bruderliebe haben wir unsere Seelen gereinigt. Es ist interessant, was hier steht. Was ist die Basis christlicher Einheit? Sie würden vielleicht sagen, die Liebe. Ich hätte gesagt, die Liebe. Was ist die Basis christlicher Einheit? Nicht die Liebe, die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Basis für die Liebe und für die Einheit. Ich kann nicht, ohne auf der Basis der Wahrheit zu stehen, wirklich echt lieben. Dann müsste ich heucheln. Ich muss zuerst auf dem Boden der Wahrheit stehen. Und er sagt, durch das Gehorchen gegenüber die Wahrheit habt ihr eure Seelen gereinigt zu echter Bruderliebe. Jetzt kann man echt Brüder lieben und Schwestern lieben. Die Basis der Einheit ist die Wahrheit. Die Substanz der Gemeinschaft, oder sage ich so, die Basis der Gemeinschaft, der christlichen Gemeinschaft, ist die Wahrheit. Die Substanz der christlichen Gemeinschaft ist die Liebe. Das ist wie in der Ehe. Die Basis einer guten Ehe ist die Wahrheit. Echtheit. Dazu kam es durch Treue, man hat sich einmal gegenseitig vertraut. Durch das Vertrauen kommt man hinein. Durch das Vertrauen beginnt es. Aber die Substanz der Ehe ist die Liebe. Und die Substanz einer christlichen Gemeinschaft ist die Liebe. Aber die Basis ist die Wahrheit. Sagt Petrus hier. Also, er sagt jetzt, nachdem ihr also eure Seelen gereinigt habt, durch den Heiligen Geist, im Gehorchen gegenüber der Wahrheit, gereinigt habt zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebet einander. Liebet einander. Hier steht im Griechischen, liebet beständig einander, liebt euch stets einander. Also, jetzt kann ich lieben. Und lieben, das drückt sich aus in Taten und in Worten. Im Tun und im Reden drückt sich Liebe aus. Liebe bleibt aber nicht, man muss Acht geben, Liebe ist nicht etwas, was bleibt automatisch, wenn es einmal da ist. Liebe ist etwas, was gepflegt werden muss, das wissen wir in der Ehe, oder? Die Liebe in der Ehe untereinander, die ist da, aber wenn ich sie nicht pflege, bekommen wir Probleme, oder? Die Liebe muss gepflegt werden. In der Ehe ist es so und in jeder Beziehung ist es so. In der Beziehung zu Gott ist es so und in der Beziehung zueinander ist es so. Liebe muss gepflegt werden, sonst wird sie kälter. Und wie macht man das jetzt unter Geschwistern? Wie kann man unter Brüdern, unter Schwestern die Liebe frisch halten? Wenn man darüber nachdenkt, es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Liebe braucht Zeit. Zeit ist ein kostbares Gut. Heute haben wir immer weniger Zeit. Aber es ist äußerst wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für die Liebe. Liebe drückt sich in Gemeinschaft aus. Und die Liebe untereinander hängt auch davon ab, wie meine Liebe zu Gott ist. Das heißt, wie ich meine Liebe zu Gott pflege. Ich muss schauen, dass meine Liebe zu Gott frisch ist. Dann ist auch meine Liebe zu den Geschwistern frisch. Die Beziehung frisch halten zu Gott. Und wenn etwas da ist zwischen Gott und mir, Buße tun. Und wenn etwas da ist zwischen mir und meinem Bruder, Buße tun, die Sache ausräumen. Von meiner Seite. Was von meiner Seite ist, muss ich ausräumen. Manchmal, es gibt ja auch, dass es nur einseitig ist, dass einseitig ein Problem da ist, aber nur von einer Seite, dann muss ich sagen, von meiner Seite her muss ich alles ausräumen. Wenn es beim anderen noch nicht ausgeräumt ist, dann kann ich ihm nicht irgendwie dazu zwingen, das auszuräumen. Das geht nicht, da muss ich warten. Aber von meiner Seite her muss ich die Sachen ausräumen, die da sind. Wo ich irgendwo mich vergangen habe, muss ich sagen, du, das war nicht in Ordnung, ich habe dich verletzt und das tut mir leid und ich will das nicht mehr wieder tun. Zeit nehmen füreinander, Interesse zeigen, Fürbitte tun, das ist eine ganz wichtige Sache, Fürbitte fördert die Liebe. Fürbitte, wenn man füreinander betet, dann tut sich was. Wenn man dann zusammenkommt, dann hat man einen Grund zu fragen, du, wie geht's dir? Ich habe für dich gebetet, wie geht's dir in der und der Sache? Interesse zeigen, was hast du für Gebetsanliegen? Wofür darf ich nächste Woche beten? Hast du ein Gebetsanliegen? Das war so schön. Ein Bruder kommt und sagt, hast du ein Gebetsanliegen? Dann freut man sich. Ja, der will an mich denken, der will für mich beten. Sag ich, ja, ich hab Gebetsanliegen. Und dann kann ich ihm etwas sagen. Und das nächste Mal fragt er mich, ja, wie ging es jetzt? Und so kann man Liebe fördern. Und dann Dienste tun, Liebesdienste ausüben. Schauen, wo kann man den anderen einen Liebesdienst erweisen. Ihm zeigen, dass er mir wertvoll ist. so dem Herrn Jesus nachahmen. So bleibt die Liebe frisch. So, also Petrus sagt, liebet einander aus reinem Herzen, also aus gereinigtem Herzen, nicht mit einem unreinen Herzen, nicht mit unreinen Gedanken, nicht mit Hintergedanken, sondern aus reinem Herzen, vorbehaltlos. Und dann sagt er das Nächste, mit einer spannkräftigen Liebe, oder vielleicht steht bei uns inbrünstig, das ist recht gut übersetzt, inbrünstig. Das heißt stark, mit Sehnsucht, mit einer echten Sehnsucht, mit einer Liebe, die sich ausstreckt, aktiv. Vers 23, als solche, die wiedergeboren sind, hier werden die Christen noch einmal angesprochen als Wiedergeborene, als Neugeborene, als solche, die wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das Wort Gottes. Also, die Quelle dieser Liebe, mit der wir lieben, ist die Wiedergeburt. Deshalb können wir überhaupt lieben. Wir lieben als Wiedergeborene. Wir lieben nicht als das, was wir früher waren. Da ist nicht genug Quelle, ist nicht genug Kraft vorhanden. Also die Kraft kommt aus der Wiedergeburt, das heißt aus dem Leben, das Gott geschenkt hat. Und da heißt es weiter, durch das lebende Wort Gottes, durch das lebende, es lebt heute auch noch, das Wort Gottes, und es darf mich jeden Tag beleben, frisch. Und durch das in Ewigkeit bleibende Wort Gottes, also das Wort Gottes bleibt, das ist etwas Bleibendes, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrte und seine Blume fiel ab. Die Pracht vergeht. Du schaust kaum hin und es ist schon vorbei. Blume ist schon abgefallen. Der Löwenzahn blüht und du schaust ein zweites Mal hin und du siehst, es ist schon weg. Geht nicht lange, die Blütezeit. Aber also alles Gras vergeht schnell, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Also dieses Wort bleibt. Und Petrus möchte Geschwister ermutigen. Er sagt, schaut, wenn ihr durch dieses Wort lebendig geworden seid, wenn ihr durch dieses Wort wiedergeboren worden seid, dann lebt jetzt aus diesem Wort. Das wird gleich sein nächstes Thema sein. Also als liebet einander, als solche, die wiedergeboren worden sind, durch das von ihm gesprochene Wort, das in Ewigkeit bleibt. Vers 25 am Ende, dieses aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt wurde. Und durch dieses Wort seid ihr wiedergeboren. Also wir dürfen einander inbrünstig und nachhaltig lieben, mit einer Liebe, die ihre Quelle in Gott hat, in dem Wort Gottes hat, in der Wiedergeburt. Und durch das Wort Gottes, das Leben ewig bleibt. Und jetzt, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Jetzt kommt das Letzte, was er ihnen zu sagen hat, in Bezug auf als Fremdlinge, die jetzt neu geboren sind, das Fünfte, das sie brauchen. Was ist das Fünfte? Das ist die wichtigste Tätigkeit für einen Christen. Und was ist das? Begierig nach dem Wort Gottes sein. Seid begierig nach dem Wort Gottes. Also das Erste war eine entscheidende Haltung, hofft völlig auf die Gnade. Das Zweite war, werdet heilig, das ist der eine Charakterpol Gottes, heilig werden. Das Dritte war, wandelt in Furcht. Das Vierte war, wandelt in Liebe oder liebt einander. Das ist der zweite Pol Gottes, des Charakters Gottes. Und das Fünfte hier ist, die wichtigste Tätigkeit. Seid begierig nach der Milch des Wortes. Schauen wir uns diese letzten Verse noch an. Also Kapitel 2, Vers 1. Legt also ab alle Schlechtigkeit und so weiter. Also bevor er zu seinem Gebot kommt, dass sie begierig sein sollen nach dem Wort Gottes, sagt er, da gibt es aber eine Voraussetzung. Zuerst musst du ablegen. Also die Voraussetzung für ein gewinnbringendes Bibelstudium oder Bibellesen ist, dass wir Dinge ablegen, die wir ablegen sollen. Was sollen wir ablegen? alle Schlechtigkeit, alle betrügerische List, Heucheleien, Beneidungen, also Neidereien und alle üblen Nachreden. Hier erwähnt er einige Dinge, die abzulegen sind. Es gibt Leute, die sagen, was soll ich machen? Bibellesen ist langweilig. Wenn Bibellesen langweilig ist, dann ist irgendwas falsch in meinem Leben. Das gibt es nicht. Denn die Bibel ist nicht langweilig. Einer hat mal gesagt, jetzt habe ich alles durchgelesen, von 1. Mose bis Offenbarung, jetzt bin ich fertig. Und was soll ich jetzt machen? Wie bitte? Der hat noch nie angefangen zu lesen, wenn er so redet. Denn wenn einer wirklich gelesen hat, dann sagt er, ich halte es schon gar nicht aus, bis ich wieder anfangen kann. Ich muss das nochmal oder ich muss jetzt nochmal das anschauen. Und vielleicht ist es besser, man liest nicht von 1. Mose bis Offenbarung, vielleicht liest man mal nur den 1. Petrusbrief. Und noch einmal den 1. Petrusbrief. Und noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ja, und wie oft noch? Egal wie oft. So oft dir der Herr was zeigt. 100-mal dürfen wir den 1. Petrusbrief lesen. Nicht nur lesen, nachdenken, stehen bleiben, drüber nachdenken. Und dann wird dir der Petrusbrief kostbar. Und nicht nur der Petrusbrief. Der Jakobusbrief auch, wenn man den anfängt zu lesen. Und noch einmal, dann wird er kostbar. Oder der Epheserbrief. Und egal welchen Brief man nimmt, ja, es wird kostbar. Also, was sagt Petrus hier? Wir sollen also keine unnötige Lasten mitschleppen, die sollen wir ablegen, die Bosheit. Petrus setzt voraus, dass sie wissen, was böse ist. Er setzt es voraus. Heute weiß man es vielleicht nicht, da muss man schauen, was ist böse? Alle Falschheit oder allen Trug, alle List, was ist Falschheit? Was ist falsch? Muss man schauen in der Bibel, was ist falsch? Alle Heuchelei, Heuchelei, das wissen wir, was das ist. Das ist, wenn man sich anders gibt, als man ist. Wenn man sich irgendwie verstellt. Das ist immer Gefahr, bei allen, auch bei uns, die wir lehren. Es ist immer die Gefahr, dass wir uns nicht offen geben, dass wir was anderes vorgeben, als wir sind. Pharisäer. Die Pharisäer haben das gemacht. Aber das dürfen wir nicht. Wir müssen immer wieder beten, Herr, hilf mir, dass ich echt bin, dass ich durch und durch echt bin. Nicht ein schizophrenes Leben führen, da so und da dort anders. Und alle Neidereien, alle Neid, frommer Neid, ja, der andere, der ist besser als ich oder der hat eine bessere Gnadengabe als ich. Und es gibt auch frommen Neid. Das ist falsches Denken. Der Herr Jesus hat mir etwas gegeben und mit diesem will ich dienen, an diesem Platz, wo er mich hingestellt hat, und dort wird er mich segnen. Und alle üble Nachrede, das heißt alles schlechte Reden über andere. Es soll nichts Schlechte weitergeben von anderen, übles Nachreden. Seid begierig, sagt er, Vers 2, seid begierig, also es geht um einen Appetit, um einen echten Durst und Hunger, um ein Verlangen, wie Kinder. Also die junge Kinder zu Hause haben, wissen, wie das ist, wenn das kleine Baby die Brust nicht bekommt, dann brüllt es, als ob es stirbt. Es stirbt nicht so schnell, die Mutter weiß das und manchmal lässt man es noch ein bisschen weinen, damit es merkt, ich bin schon da, aber man lässt nicht zu lange warten, man will dem Kind ja das Vertrauen lernen. Ich bin da. Du brauchst keine Angst haben, wenn ich 10 Sekunden nicht da bin und du hast jetzt gerade Hunger, es kommt schon, oder? Und dann zögert man das vielleicht hinaus und man lehrt das Kind ein bisschen die Spannung aushalten und dann merkt es, die Mama ist da, ja, und sie gibt mir schon, was ich brauche. Und dann lernt das Kind zu vertrauen. Aber das Kind hat eine ganz, ganz große Begierde. Also es ist ein sehr starkes, intensives Begierigsein, was hier angesprochen ist. Und wir sollen auch so sein. Wir sollen begierig sein nach dem Wort, als ob es darum ginge, dass wir sterben würden, wenn wir das Wort nicht hätten. Und der Mensch lebt ja vom Wort Gottes. Wir leben vom Wort Gottes und wenn wir nicht das Wort Gottes zu uns nehmen, dann bekommen wir Krankheiten geistlicher Art oder wir sterben. So schnell sterben wir zwar nicht, aber dennoch, es ist gefährlich, wenn wir Gottes Wort nicht mehr zu uns nehmen. Es geht also um ein Begierigsein nach dem Wort Gottes, nach der unverfälschten Milch, sagt er. nach der unverfälschten Milch. Unverfälscht, untrüglich. Das Falsche sollen wir ablegen, sagt er vorher. Und jetzt ist aber das Unverfälschte sollen wir zunehmen, zu uns nehmen. Nach der unverfälschten Milch des Wortes. Hier steht im Griechischen die Wortmilch, also im Griechischen Logikein, das heißt die Milch, die vom Wort Gottes herkommt, die vom Wort herkommt, die Wortmilch. Damit ihr durch sie wachset, damit ihr wachset. Also das Ziel und Zweck des Bibellesens und Nachdenkens ist, dass wir wachsen. Damit ihr durch sie wachset. Also alles soll dazu dienen, dass ich dem Herrn Jesus Christus ähnlicher werde. Wenn ihr wirklich, Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt oder wenn ihr wirklich gekostet habt, geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er sagt, schau, diese Milch, die ist gut, die schmeckt gut. Diese Milch ist nämlich der Herr Jesus selbst. Der schmeckt gut, der Herr Jesus. Haben wir geschmeckt, wie der Herr ist? Da muss man Erfahrungen machen mit dem Herrn. Wie macht man Erfahrungen mit dem Herrn? Wir müssen zu ihm sprechen, müssen beten und wir machen Erfahrungen mit dem Herrn, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir mit ihm leben. Der Geschmack kommt beim Essen. Manchmal haben wir am Tisch gesessen und gesagt, vorher haben wir gar keinen Hunger gehabt und jetzt essen wir und jetzt kam der Geschmack, oder? Und jetzt haben wir gegessen. Der Geschmack kam beim Essen und so ist es beim Bibellesen auch manchmal. Der Geschmack kommt beim Essen. Wir lesen ja nicht nur die Bibel, wir lesen nicht einfach einen toten Buchstaben. Wir lesen eine Person, Jesus Christus, wir lesen dahinter eine Person und es ist immer wieder die Person, Jesus Christus, die da hervorleuchtet. Und dann darf die Liebe zum Herrn Jesus wachsen. Ja, wir müssen hier Schluss machen, ich hätte zwar gerne noch Vers 4, den lese ich einfach jetzt nur noch so vor. Ihr kommt ja zu ihm hin, ihr kommt ja zu ihm hin, zu ihm kommend. Also beim Bibellesen kommen wir zu ihm. Da kommen wir noch näher zu ihm. Da bin ich ganz nahe bei ihm. Wie oft kommst du zu ihm? Im Vertrauen, im Glauben, im Lesen, im Nachdenken. Und dann prägt er uns. Wir müssen hier schließen. Aber das ist das Entscheidende, was Petrus diesen Christen hier zeigen wollte. Er sagt, schaut, ihr seid Fremdlinge unterwegs und ihr habt einige Dinge, die ich euch nahelege. Das sind diese Dinge. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Werdet heilig. Wandelt in Furcht. Liebt einander. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch des Wortes.